Gemeinde und Gemeinschaft ist so was Wertvolles und es ist laut dem Neuen Testament ist Gemeinde die Hoffnung der Welt. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich spüre einen gewissen Zweifel, eine Skepsis da drin. Ich glaube, manchmal würden wir denken, es wäre so schön, das wäre so, aber offensichtlich wissen das die Menschen in und um Babenhausen herum noch nicht, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Eben der Christenheit. Wir erleben in manchen Gemeinden ein enormes Wachstum. Das ist echt der Hammer. Die gehen wie durch die Decke. Da gibt's, ich habe von einer Gemeinde in Mainz gehört, die Basis in Mainz. Basis heißt übrigens auf Arabisch Al-Qaida. Also, aber das ist eine christliche Gemeinde. Die haben so vor ungefähr 10-12 Jahren angefangen. Das war so ein Haufen gefühlte christliche Aussteiger, so Next Level von Jesus Freaks, so. Die hatten nur Couches und so, 30, 40 Leute auf irgendeinen Couch gesessen. Mittlerweile ist es eine Gemeinde, die wohl an einem Wochenende über 1000 Leute erreicht. Die haben drei Gottesdienste. Da ist der Gottesdienst, die haben einen Moderator, die haben einen, wie nennt sich das, einen Programmchef, der im Hintergrund Regie führt, wie bei einer Fernsehsendung oder so. Da ist ein Zugang von Leuten, die haben ein Einzugsgebiet, das ist der Wahnsinn. Und wenn man denen vor 10 Jahren gesagt hätte, ey, ihr werdet mal Mainz rocken, dann hätten die gesagt, so, oh, wer sind wir? Aber das ist echt der Hammer. Ich staune immer und denke, ja, das ist echt ein interessanter Haufen. Aber die haben sich zusammengetan, hatten eine Vision und die sind dran. Ich glaube, dass wir uns da auch nicht verrückt machen müssen. Unsere Zeit kommt, wenn wir uns Gott öffnen und sagen, Herr, gebrauch du mich, Jesus, sende mich. Und wenn wir das bekennen, so wie die Christin gesagt hat, Babenhausen ist cool. Es ist cool, im Großraum Babenhausen Gemeinde zu bauen. Davon bin ich sehr überzeugt. Großraum Babenhausen meint, ich möchte den Zirkel weit stecken, dass wir locker so einen Umkreis von 15, 20 Kilometer im Blick haben. Münster ist gerade so drin, gell? Ja, Dieburg auch, ist okay. Ja, unsere Themen sind gerade Richtung Gott kennenlernen. Gott kennenlernen und mit Gott bekannt machen. Gottes großer Auftrag für uns Menschen ist es, alle Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen. Ich sage das nochmal. Gottes großer Auftrag für uns Menschen ist es, alle Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen. Ein Ansatz von einem Prediger, Dave Ferguson heißt der, der hat jetzt erst neulich ein Buch drüber geschrieben und der sagt, die Menschen wieder zurück zu Gott zu führen, was ja impliziert, da war mal eine Connection da, nach Geburt und Leben, wie auch immer das Leben lief, durch Prägung, durch Eltern und so weiter, eigene Entscheidung, rebellische Phase, wie die Sabine gesagt hat, ist so dieser Punkt, eigentlich bin ich an einem Punkt, wo ich weg von Gott bin und jetzt so dieses mich hinwende und neu auf ihn zugehe. Gottes großer Auftrag für uns Menschen ist es, alle Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen. Kennst du noch Menschen, die Gott nicht kennen? Meine Hand sehen. Hast du Kontakt zu Menschen, die Gott nicht kennen? Echt, das ist ja der Hammer. Ist doch auch irgendwie eine Chance. Wir müssen nicht uns senden lassen an den Amazonas, an die Pforten der Hölle, wo die Magier und Zauberer versuchen, die Menschen in ihrem Bann zu halten, sondern Gott gibt dir die Leute vor deiner Haustür. An deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld und vielleicht sogar in deiner Familie. Wenn wir an unseren Gottesdienst denken, dann soll dieser Gottesdienst ausgelegt sein, dass sich alle Besucher hier angenommen, willkommen und wohlfühlen. Es soll, egal an welchem Punkt jemand ist, es soll eine Begegnung mit Gott ermöglichen. Wir haben uns da ja auf den Church-Life-Prozess eingelassen, da ist sicher auch, haben wir an unserer Sprache gearbeitet. Wir haben nicht mehr gesagt, wir gehen jetzt in den Lobpreis oder sonst, wir reden nicht immer von liebe Geschwister, weil sonst denken die Erstbesucher, was so, sind die alle verwandt miteinander? In manchen Gemeinden gibt es es denn auch so, sind alle verwandt miteinander? So im Schwarzwald oder sonst irgendwo. Das wird ja aufgenommen. Also, wir gucken, dass es nicht im Schwarzwald ausgesendet wird. Deswegen reden die auch so komisch und so schwäbisch. Ja, dass wir einen Ort schaffen, wo es möglich ist, Gott zu begegnen. Und der Fokus des Gottesdienstes liegt aber darauf, dass diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, einen Ort finden, an dem sie ihn kennenlernen und erleben können. Je nachdem, in welche Szene du hineingehst, kann es sein, du verstehst nur Bahnhof. Und wenn sich so Informatiker zu einem Stammtisch treffen würden und der Max würde sagen, komm mal dazu, sind eigentlich ganz nette Leute, alles promoviert oder sonst irgendwie und so. Und ich würde mich da dazusetzen und die würden sich unterhalten. Ich würde nichts verstehen. Ich würde irgendwann sagen, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein C64 gehabt. Oder auf meinem Telefon kann ich sogar WhatsApp schreiben. Und dann irgendwann wird es gleich aufhören. Und es wäre für mich völlig uninteressant, wenn die sich nicht in ihrer Sprache auf mich einlassen würden. Dann wäre dieser Abend sowas von, den brauche ich nie mehr wieder. Weil ich die Vokabeln des den einen halt nicht kenne. Wenn wir so Gemeinde sind, dann möchten wir eigentlich den Menschen so eine Handreichung geben, dass sie sich schnell wiederfinden und in ihren eigenen Worten hören. Und da, das ist so ein Wert, den wir uns als Gemeinde auch gegeben haben, zu sagen, ja, wir möchten relevant für alle Menschen sein. Wir machen Gottesdienst nicht nur für uns. Unsere Gottesdienste sollen 4 Grundwerten folgen. Und zwar, wir oder das Gospelhaus, wir wollen ein Ort des Feierns sein. Weil wir glauben, dass Kirche ein Ort der Freude ist. Im Psalm 122, Vers 1 heißt es, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Hause des Herrn gehen. Der Psalmist sagt, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Hause des Herrn gehen. Bei dem Psalmisten wissen wir, Psalmisten haben, je nachdem, wie du schon mal die Psalme gelesen hast, das sind nicht immer die forschkühnen Glaubenshelden, die so freaky nach vorne gehen und die keine Täler haben, sondern Psalmist, der bespricht auch, was er für turbulentes Leben hat, wo er an Gott zweifelt, wo er schier an Gott zerbricht, wo er unbeantwortete Gebete echt ihn zum Verzweifeln bringen können. Und dieser Psalmist sagt hier, Mensch, was bin ich denn am Ende froh, wenn jemand zu mir sagt, Ellbogen mir in die Seite haut und sagt, weißt du was, komm, lass uns doch miteinander zum Hause des Herrn gehen. Lass uns doch mal gemeinsam wieder in den Gottesdienst gehen. Du bist gerade in einer Situation, wo du am liebsten den Kopf in den Sand stecken willst und einer kommt und sagt, weißt was, lass uns doch mal wieder in den Gottesdienst gehen. Jetzt braucht es 2 Dinge. Welcher möchtest du sein? Derjenige, der den Kopf in den Sand steckt und der von anderen angesprochen wird? Oder möchtest du der sein, der die anderen anspricht und sagt, ermutigen, komm, lass uns doch mal wieder in die Gegenwart Gottes gehen. Ich glaube, das können wir ein Stück weit auch entscheiden. Und dort, wo der Psalmist aber genau in dieser Not ist, stell dir vor, es fehlen die Menschen und die eigentlich nur vor lauter Respekt dem anderen nicht auf den Keks gehen, sagen, ja, da muss ja jeder selber wissen. Ich glaube, dass es echt Menschen sind dankbar, wenn wir sie an die Hand nehmen. In Johannes 4, Vers 23 heißt es, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Wenn wir ein Ort des Feierns sind, dann glaube ich echt, dass hier beides zusammenkommt, dass so das Feiern hat auch was mit Anbeten zu tun, mit der Gegenwart genießen, in dieser Gegenwart zu stehen. Wir haben hier kein programmatisches, jetzt kommt dieser Punkt, dann kommt der Clip, dann kommt das und gut, dass wir alles hingekriegt haben, fertig, Abend aus, trink Kaffee, sondern unser größter Wunsch ist, dass wir Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott erleben und auch diesen Rahmen dafür schaffen. Zweitens, unsere Gemeinde, der Gottesdienst soll ein Ort der Gegenwart Gottes sein. Und ich bin zutiefst überzeugt und wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, an dem Menschen die Gegenwart Gottes erleben können. Wo, wenn nicht in der Gemeinschaft mit Christen? In 1. Korinther 14, 24b, da heißt es und folgendem Vers, und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist, durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Was für ein Gedanken, was für ein Satz, Gegenwart Gottes, wenn auf einmal alles, was wir machen, den Menschen eigentlich bewusst macht, dass sie ein Sünder sind. Oh, das ist ein hartes Wort. Das ist ein Wort, das haben wir nur noch im Verkehrsrecht. Da gibt es die Verkehrssünder. Dann gibt es noch die Umweltsünder. Aber ansonsten gibt es von der Gesellschaft her keine Sünder mehr. Aber sind wir nicht, wenn wir nicht nach Gott fragen, die größten Sünder? War nicht das Desinteresse an Gott die größte Sünde? Und was, wenn die Menschen, die in unsere Gemeinschaft sind, in unserem Gottesdienst sind, ich möchte für beten, dass egal was wir machen, dass es Leute in diese Erkenntnis bringt, Mensch, ich muss an Jesus glauben. Ich merke, ich könnte allein vor Gott nie bestehen, weil ich so viel Zeug gemacht habe, wie der Max gesagt hat, mich haben viele Leute kennengelernt, auch vielleicht auf eine nicht gute Art und Weise. Wie soll ich meinem Gott begegnen? Und auf einmal merkt Max, die Brücke ist über Jesus. Und auf einmal merkt er, es ist heilsam, nicht nur Sozialstunden zu leisten, sondern Sozialstunden in der Gemeinde zu leisten, wo Christen da sind. Und alles, was die machen, ihn in die Gegenwart Gottes bringt. So wollen wir das auch als ein Anliegen mitnehmen. Wir möchten da auch dafür beten, dass unsere Gemeinde, unser Gottesdienst ein Ort der Gegenwart Gottes ist. Wir wollen zudem glauben und hoffen und beten, dass unsere Gemeinde und unser Gottesdienst ein Ort der Zurüstung ist. Kirche soll ein Ort sein, an dem Menschen erleben und lernen, dass die Wahrheiten der Bibel in ihrem persönlichen Alltag relevant sind. Und so heißt es in Epheser 4, Vers 11 und 12, er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird. Ein Ort der Zurüstung zugerüstet zu werden. Wisst ihr, das Krasse ist ja eigentlich, ein Bildhauer, der irgendetwas aus einem Speckstein oder aus einem sonstigen Marmor heraushaut, ein Motorsägenkünstler, das würde jetzt ein Semi mehr ansprechen, oder ein Schnitzer, der hat eigentlich eine total einfache Aufgabe. Der muss nur alles wegnehmen, was da nicht hingehört, bei diesem Klotz. Und dann kommt was Wunderschönes heraus. Der muss schon dieses Bild für sie, er hat schon dieses Bild, wenn er den Klotz sieht, von wie diese Skulptur, die steckt schon da drin. Er muss bloß alles wegnehmen, was da nicht hingehört. Oh, wisst ihr, wie krass das ist manchmal, wenn ich merke, dass Gott eigentlich an mir am Beschneiden ist und ich bin dann so ein Holzkopf, der dann sagt, ich will das aber gar nicht, dass Gott das wegnimmt, weil ich finde, dass das so zu mir gehört. Oder, nee, das gebe ich nicht her. Und er sagt, aber wenn ich dich nicht bearbeiten darf, dann kommt nicht das raus, was sein soll. Manchmal ist es so wichtig, dass wir auch in unserer Persönlichkeit echt sagen, Charakter ist ja eine Sache, also ich will echt ein Mann des Glaubens sein, aber ich gebe euch jetzt mal meinen Unglauben preis. Ich glaube, der Charakter eines Menschen wird sich nicht durch Gebet verändern, allein, sondern durch die Bereitschaft, dass jemand an seinem Charakter auch sich zurüsten lässt, arbeiten lässt. Wenn einer aufbrausend ist, wenn einer temperamentvoll ist, wenn einer introvertiert ist, es bedarf den eigenen Willensakt, ich will mich verändern lassen. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, ich bringe es wieder. Viele sagen ja, wenn so und sowas ist, dann rege ich mich so auf, dann kriege ich so einen Hals und dann muss ich da voll reinhauen. Ich bin ja auch ein sehr temperamentvoller Mensch, also meine Familie kennt es von mir, wie ich mich dann ärgern kann über Sachen und wie ich dann echt nicht Jesus ausrufen kann, sondern Wort mit SCH. Und gerade wenn so Situationen im Verkehr passieren und ich merke, der andere ist vermeintlich schwächer wie ich, da kann ich temperamentvoll sein. Kannst du nicht aufpassen, hast du keine Augen im Kopf, du bist echt ein... Mach ich nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn jetzt da allerdings so ein großer, starker Kerl daherfährt mit seiner fetten Harley Davidson und irgendwas da verkehrt macht, dann habe ich mich wunderbar im Griff. Da muss ich überhaupt nicht ausflippen und sagen, ja sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Vor allem, wenn der dann noch hinten so, wie heißen diese... Hells Flames war jetzt anders, gell? So. 11. November, Premiere Neues Heavens Gates in Bad Gandersheim. Wir sind dabei. So, wenn so ein Aufnäher hinten drauf ist, dann kann ich sowas von langmütig sein und denke mir, komm, ist doch nichts passiert. Wir fahren einfach weiter. Der hat recht. Merkt ihr, wie auf einmal man Dinge, wo ich temperamentvoll bin, okay, oh, ich muss mir reinbeißen in das Mikrofon, wie ich die Zurüstung brauche, dass doch Menschen und Gott mir erlauben dürfen, an meiner Persönlichkeit Zurüstung zu erfahren. Aber nicht nur, es geht nicht um Charakterveränderung, sondern es geht ja auch um Dinge zu, um Fähigkeiten zu lernen, von denen Gott möchte, dass ich sie einbringe. Deswegen werden unsere Kinder in die Schule geschickt und wir haben in Deutschland die Schulpflicht, Gott sei Dank. Bildungspflicht wäre zwar noch besser, aber wenigstens haben wir schon mal eine Schulpflicht. Und Gott, die Gemeinde soll ein Ort der Zurüstung sein. Und dafür sind Lehrer, Propheten, Evangelisten, Hirten und Apostel in die Gemeinde hineingegeben. Die Gemeinde soll ein Ort der Rettung sein. Wir glauben, dass die Kirche ein Ort ist, an dem Menschen Jesus als ihren Retter und Erlöser annehmen können. Wo soll es denn sonst passieren, wenn nicht in dem geschützten Rahmen einer Gemeinde? In Römer 10, Vers 13 bis 14 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Römer 10, Vers 13 und 14. Das ist echt, also ich habe da das Gefühl, Gott wirft mir so einen Ball zu und sagt, der wirft mir diesen Ball zu und sagt, jetzt liegt es an dir, der Ball ist auf deiner Seite. Und dann denke ich, ich scanne ab und realisiere, Mensch, wenn wir jetzt alle gestrickt haben oder fast alle, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die Gott noch nicht kennen, dann wäre jetzt die nächste Frage, hat das jetzt aber was mit mir zu tun? Und jetzt kommt gleich vielleicht eine Blockadehaltung zu denken, das bringt mich unter Druck, das möchte ich nicht. Gott ist in seiner großartigen Güte und so weiter, kann er doch egal wen schicken, weil ich kann es nicht. Und merkte, indem ich vielleicht sage, ich kann es nicht, sage ich zu Gott, du darfst mein Bildnis nicht so verändern, wie du es möchtest, weil ich möchte es nicht. Ich will nicht, dass es anders wird. Aber vielleicht will Gott dich gebrauchen und zurüsten, dass es dir auf einmal leicht fällt, anderen die Liebe Gottes weiterzugeben. Es ist so, ich habe solche Schulungen bei mir auf der Bibelschule, Jüngerschaftsschule durchgemacht und da gibt es die Römerstraße, nennt sie sich, das sind 5, 6 Bibelstellen aus dem Römerbrief, dass du innerhalb von 5 Minuten mit jemandem, mit dem du an der Bushaltestelle bist, mit dem durch den Heilsplan Gottes gehen kannst und ihn zu Christus führen. Das ist eine geniale Sache. Ich denke, wir werden es einmal vorbereiten und werden es auch mal auslegen, diese Römerstraße. Aber wenn wir mit Menschen im Kontakt sind, die jetzt so unsere Nachbarn sind, unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, ist vielleicht sinnvoller, Beziehungen aufbauen, vorleben und auch zwar nicht nur drauf warten. Bei manchen kannst du warten, bis du schwarz wirst. Entschuldigung, das bedeutet, da kannst du warten, bis du bis zum letzten Tag, die werden nie fragen. Und du brauchst diesen Moment, wo du vielleicht mal einhakst und von dir was sagst. Aber den Leuten auch nichts überstülpen, dort wo sie für sich sagen, lass mich damit in Ruhe. Gemeinde, ein Ort der Rettung. Und wir wollen sicher unsere Gottesdienste so gestalten, dass es jedem von uns leicht fällt, seine Vorgesetzten, seine besten Freunde, Familienangehörige hierher zu bringen, die von Gott noch nichts wissen, die keine christlichen Rituale kennen. Und das ist echt auch was. Die wenigsten Gemeinden berichten davon, dass sie sich zum Beten treffen und erwarten, dass Gott hinzutut und Sonntag für Sonntag irgendwelche UFOs vor Gemeinden hinfährt, die Ungläubigen rauslässt und die sich in die Gemeinde hinein kanalisieren lassen. Die wenigsten Gemeinden und die es berichten, die habe ich noch nicht gefunden. Ich denke dann immer so, Leute, ihr merkt, in mir wühlt sich was auf, vielleicht sagst du dir auch, David, irgendwie wiederholst du dich da. Genau das ist es. Ich wiederhole mich, weil sich die Bibel da drin wiederholt. Und die Frage ist, was macht es, was hat es also mit uns zu tun? Und ich möchte dir da 4 Dinge mitgeben, nicht nur dir, mir, uns. Das erste ist, wie wäre es, wenn wir uns verantwortlich fühlen für unsere Freunde, die Jesus nicht kennen. Was würde passieren, wenn wir uns da verantwortlich fühlen? Jetzt habe ich das Problem, dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen im Nachbarschaftsstreit bin oder wir uns juristisch nur noch begegnen, weil und da kein Wort mehr oder sonst irgendwie fällt, dann ist die Frage, wow, was wäre, wenn du juristisch gewinnst, 2.000, 3.000 Euro Entschädigung bekommst, aber die Person vielleicht niemals zu Jesus führen kannst? Oder wäre es nicht so, dass wir Brückenbauer sein sollten, die nicht alles mit sich machen lassen, ganz klar, aber die eigentlich für die ungläubigen Menschen in unserem Umfeld sagen, ich will aber am Ende nicht, dass ich die Blockade dazwischen bin, dass ich der Grund bin, dass es nicht findet. Ein weiterer Aspekt ist, erstes ist, fühle dich verantwortlich für deine Freunde. Ein zweites ist, verbringe Zeit mit diesen Menschen. Ich weiß, vor 30, 40 Jahren war so in den Gemeinden auch die Haltung, raus aus der Gesellschaft, rein zu Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den Anfangsjahren von der Gemeinde hier noch kennt. Es war irgendwie kein Problem, die Woche über sicher 3, 4, 5 Mal abends sich in der Gemeinde zu treffen. Und am Sonntag auch und Sonntagabends auch. Und wir waren irgendwie immer beieinander. Aber wo waren die Kontakte, wo du die Schnittstelle zu ungläubigen Menschen noch hattest, wenn wir uns immer nur um uns selber da drehen? Und Zeit miteinander verbringen bedeutet tatsächlich auch dieses Zeit mit Menschen, die Gott nicht kennen. Ganz gezielt. Das finde ich echt herausfordernd. Ich kann euch nicht sagen, da ich von Beruf Pastor bin, fällt mir das voll leicht und mach's ganz, sondern ich muss das für mich auch immer wieder neu terminieren. Und dann mal sagen, Mensch, da laufe ich jetzt schon seit Wochen an einem Ehepaar vorbei und wir gucken uns an, also beim Gassi gehen, und wir gucken uns an, Mensch, wir wollten ja auch schon lange mal wieder was machen. Und wir sagen das und wir machen es nicht, von beiden Seiten. Wenn ich mit den Menschen Zeit verbringe, was die Menschen alles ableugnen können, ist, die können die Bibel in Frage stellen, sie können die Kirche, die Kirchengeschichte, alles in Frage stellen, die Kreuzzüge, Adam und Eva, man kann alles in Frage stellen. Und das haben die das gute Recht dazu, das zu machen. Aber was sie nicht in Frage stellen können, das ist deine persönliche Geschichte mit Gott. Das können sie nicht wegdiskutieren. Dort, wo du für dich gesagt hast, ich war an dem Punkt, an dem ich vielleicht nicht mehr weiter konnte, in dem ich in der größten Lebenskrise war, wo ich am liebsten, was weiß ich, aufgrund Enttäuschung, dein Wunschpartner hat sich verkehrt verliebt, du hast dein Lieblingsauto zu Schrott gefahren, den Job nicht gekriegt, den du haben wolltest, egal was. Und du durch eine Lebenskrise gehst und dann auf einmal dieses und dennoch habe ich einen neuen Halt, Frieden und Zuversicht gefunden, indem ich meine Hoffnung auf Gott gesetzt habe. Das kann im Leben eines Christen sein, immer wieder, oder das ist tatsächlich der Grund für die Umkehr gewesen, weil ich gemerkt habe, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Das heißt, wenn wir unsere Geschichte denen erzählen, dann das kann dir niemand wegleugnen, niemand absprechen. Und das finde ich so genial. Ich versuche das immer wieder so einzufließen. Ich sage nicht jedem gleich immer, ich bin Pastor, weil ich merke, das löscht total ab, da kommen keine Gespräche mehr zustande. Mit mir mag man sich, wenn man ein Leben hat, das quasi auf Distanz mit Gott ist, will man mit mir nichts zu tun haben. Habe jetzt erst neulich wieder erfahren. So, was? Ein Pfarrer will Kontakt zu mir? Nö, brauche ich nicht. Aber wenn ich den Leuten eigentlich erstmal so, ja und warum bist du jetzt hier so jobmäßig? Ja, es hat sich beruflich so ergeben. Aha, ja. Und so, und dann eigentlich irgendwann mehr an den Punkt kommen, hey, ich bin Christ und ich brenne für Jesus und wisst ihr was, ich bin sogar Pastor. das ist denn so der andere überraschende Aspekt. Das heißt, erzähl den Leuten deine Geschichte. Nirgends in der Bibel steht, dass wir Gottes Anwälte sein sollen. Gibt es ja auch manchmal echt heiße theologische Diskussionen, da könnte man sich so gern darauf einlassen. Die Bibel sagt aber, sag doch eher, was du erlebt hast mit Gott. Und dann ein letztes von diesen vier Punkten, also fühle dich verantwortlich für deine Freunde, verbringe Zeit mit ihnen, erzähle ihnen von deiner Geschichte mit Gott. Jetzt überlegst du vielleicht, oh, aber ich habe ja eigentlich nichts zu erzählen. Und sicher kennen wir von Bibel TV oder sonst irgendwo da diese einen Typen, die voll tätowiert im Drogenmilieu und überall waren und auf einmal haben sie sich bekehrt und jetzt sind sie leidenschaftliche Christen und so. Dann denkst du, so krass war mein Leben nicht. Ich glaube, eins der grandiosesten Berichte und Zeugnisse ist, wenn Menschen sagen, ich bin eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hatte sich nicht so wirklich, nicht so die Tiefen des Lebens. Aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich möchte mein Leben als Christ weiterleben und ich vertraue ihm jeden Tag neu. Was für ein grandioses Zeugnis. Da war gar nicht der Saulus, der zum Paulus wurde, da war es gar nicht dieser, sondern ein Mensch, der für sich entscheidet, bei all dem wir christlich aufgewachsen ist und ich habe es irgendwann geglaubt und ich will diesen Weg mit Jesus weitergeben. Ich glaube, jeder von uns hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Und eben der letzte Punkt ist, lade deine Freunde in unseren Gottesdienst, in einen Gottesdienst ein. Das hört sich jetzt total banal an, aber ich glaube, das ist mit das Schwierigste für uns, weil wir Menschen da ja zum einen auch nicht, also wir sind ja auch so feine Menschen, wir wollen nicht übergriffig sein. Und es ist auch wichtig, dass man das auch wohl dosiert bringt, aber ich glaube, und wenn ich das jetzt gerade von einer Familie, die seit Ostern da ist, mitkriege, die mir gesagt haben, wir haben seit 5 Jahren vorgehabt, diese Gemeinde mal zu besuchen, in Gottesdienst zu kommen. Und ihr Kind versehentlich da bei uns bei den Ranger abgeliefert hat und ich dann an dem Tag vor unserem Osterfrühstück denen die Einladungsflyer gegeben und gesagt, übrigens, wir haben Osterbrunch, würde mich voll freuen, kommt. Und dann bricht es aus denen heraus. Sie wussten schon seit 5 Jahren, dass es diese Gemeinde hier gibt. Die wussten, dass sie da hinkommen wollen, aber es gab keinen Einladungszugang. Ist es nicht krass? Also mich macht es ganz verrückt. Und ich lade euch ein, 2 Dinge zu machen in dem Zusammenhang. Helft uns durch das Feedback, dass wir unseren Gottesdienst weiterentwickeln, so dass es für uns, vielleicht auch in Räumen und egal was, dass es für euch extrem leicht fällt, Menschen hier einzuladen, weil ihr euch nicht fremdschämen müsst. Weil ihr nicht das Gefühl habt von, der versteht die Sprache nicht oder wenn dieser jenes kommt, oh Junge. Gut, das eine ist ja, ich fange mehr an zu beten, wenn ich Sorge habe. Aber wenn ich schon gar nicht einlade, dann passiert tatsächlich wenig. Also ihr nehmt das hoffentlich richtig auf. Das Wort Gottes ist, dass wir die Hoffnung der Welt sind. Und ich glaube, dass wir jeder an seinem begrenzten Punkt, wo jeder auch gerade steht, hier nächste Schritte gehen darf. Und wenn du für dich bisher erlebt oder gespürt hast, wow, das fällt mir echt schwer, mir ist noch nie bewusst gewesen, für Menschen Verantwortung zu übernehmen, die keine Christen sind, indem ich sie einfach mal anfange zu segnen, morgens und oder abends, dann bist du auf einem guten Weg. Das Zweite ist, wenn wir die Zeit miteinander verbringen, nicht nur noch mit denen abhängen, aber Zeit mit ihnen verbringen. Das Dritte ist unsere Geschichte über Gott zu erzählen und dann irgendwann mal sagen, hey Leute, oder habt ihr nicht mal Lust? Der Gottesdienst geht bei uns so 75, 80 Minuten. Das ist echt schnell. Kommt. Was würde das bewirken? So, und dann ist das Letzte, womit wir gleich praktisch anfangen können, ist, dass wir beten können für die Menschen. Ich möchte mit euch zusammen, unsere Gemeinde, ich möchte mit euch zusammen beten, dass wir die Hoffnung für Babenhausen sind. Dass Gott der Mittelpunkt nicht nur in meinem Leben ist, sondern der Mittelpunkt für die Menschen um uns herum. Wisst ihr, es ist ja so, vom Prinzip muss ja niemand irgendwas glauben. Aber wie schade wäre es, wenn wir eigentlich Chancen verpassen, wo wir Freunde, Arbeitskollegen, Mitmenschen nicht ihnen diese Begegnungsmöglichkeit öffnen. Wir können beten, wir können hingehen und wir können uns da auch selber verschenken, so wie sich Christus in uns verschenkt hat.